Oh, sind meine Kollegen, die durchfahren? die wollen mir immer das Heimweh nehmen, oder? Also Heimweh Basler und Fasnacht und so. Ne? Aber ich bin ja dann in der Ferien. Gut. Seit einiger Zeit begleiten uns ja die Gebete auf der Gebetswand, die Sonnenstand-Still-Gebete, wo von euch Leute aufgeschrieben haben, ganz unterschiedliche Sachen. Gebete für Menschen, für Kinder, wo die wünschen, dass sie auf einen guten Weg kommen, für Menschen, dass sie sich einladen lassen für das Live-Seminar und Jesus entdecken, das Leben mit Gott anfangen. Es sind Gebete, wo darum gehen, dass jemand gesund wird, dass jemand geheilt wird, innerlich heil wird, dass wir als Gemeinde zusammenwachsen und können beflügelt werden. Es sind Gebete, wo drauf sind, dass unser Dorf kann offen werden für die Botschaft von Jesus, also ganzen Haufen Gebete. Und viele von diesen Gebeten sind ja noch nicht erhört. Es sind unerhörte Gebete. Und unerhörte Gebete, die stellen immer Fragen. Die hinterfragen uns. Die hinterfragen unseren Glauben. Man kommt ins Grübeln und sagt, ja, kann denn Gott die Gebete nicht erhören? Will er sie nicht erhören? Ist Gott überhaupt gut? Kümmert er sich um meine Gebete? Warum erhört er die Gebete von anderen Menschen und meine Gebete nicht? So unerhörte Gebete, die ziehen Zweifel mit sich. Die hinterfragen einen persönlich, die hinterfragen den eigenen Glauben, das Vertrauen in Gott. Und mit diesen Sachen wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich habe etwas vorbereitet, aber ich habe eigentlich zwei Predigten vorbereitet. Und ich habe eigentlich bis heute Morgen nicht recht gewusst, welche dass ich soll halten. Und ich habe Jesus gefragt, welche Predigt soll ich halten? Du musst mir das sagen. Ich muss es wissen. Welche soll ich machen? Und ich habe dann gedacht, ja, okay, könnte ja meine Frau mal fragen. Aber ich habe auf der 8. März eine Predigt vorbereitet, diese Woche noch, oder? Mit dem Thema, auf wer losest du? Also, müssen sie auf Gott losen. Ich dachte, vielleicht könnte ich jemanden fragen, ob er ein prophetisches Wort hat, was ich machen soll. Auch nicht. Bin ich gestern ins Bett und dachte, vielleicht kommt es mir morgen in den Sinn. Irgendwie. Und heute Morgen früh hat Gott gesagt, frag du doch die Leute, welche Predigt das du sollst halten. Und das wird ich jetzt machen. Ja. Und darum würde ich fragen, wer von euch hat ein unerhörtes Gebet in seinem Leben? Der soll die Hand aufstrecken. Und wer von euch hat ein unerhörtes Gebet, ein Gebet, das nicht erhört worden ist, wo ihn umtreibt, wo ihm Mühe macht, wo ihn vielleicht zum Teil nicht schlafen lässt oder ihm Angst macht, den Glauben irgendwie angreift, dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Wenn du so ein Gebet hast, dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Ja. Und ich möchte fragen, ist jemand von euch bereit, kurz zu sagen, was für ein Gebet das ist? Monika? Die anderen dürfen auch noch sagen, aber ich bin schon mit jemandem zufrieden.
Also die meisten von uns wissen ja, dass unsere älteste Tochter einen Herzfehler hatte, den wir operieren mussten. Und das war eine ganz schwere Zeit für Ernst und für mich. Und im 13. Mai, letztes Jahr, haben wir zwei Enkel bekommen. Und das hat auch einen Herzfehler. Und ich habe so fest gebetet, dass er nicht operieren muss. Und der Operationstermin ist der 13. März.
Danke. Monika, gibt es sonst noch jemanden, der gerade die Sinn sagen möchte? Dann könnt ihr. Ihr merkt irgendwie, hat das heute ein bisschen Verwandtschaft mit letzter Woche. Oder Abraham hat gesagt, hat es 50, hat es 45, 30, 20, 10. Und ich habe mir gedacht, soll ich mich heute zum Fenster auslehnen? Und habe nicht gewusst, ob es wirklich sinnvoll ist. Und ich habe gedacht, wenn ihr euch ein bisschen zum Fenster auslehnt, dann lehne ich mich heute mit meiner Predigt auch zum Fenster aus. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht zwei komplett andere Predigten vorbereitet. Das habe ich nur, also, da könnte ich euch jetzt sagen, damit ihr nicht einschläft. Ich dachte immer, was bringt ihr jetzt noch? Nein, ich habe einfach einen anderen Schluss. Okay. Also, ihr könnt ganz getrost. Ich will euch nicht den Killenschlaf rauben. Wir dürfen am Schluss wieder den Nachbarn stupfen, dass er aufwacht, dass er den Schluss mitbekommt. Also, gut. Ja, wir wollen eintauchen in die Frage oder in das Thema mit einem Bibeltext und auch von diesem Bibeltext ausgehen. Das ist ein Bibeltext aus dem Johannes 11 und es ist die Geschichte vom Lazarus. Und ich lese euch die vor. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ja, wir brauchen es einfach. Es ist die Geschichte, wo der Lazarus krank war und die Schwestern Maria und Martha haben zu Jesus geschickt, um ihm zu sagen, dass er kommen soll. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagt er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagt er ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab und dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antwortete ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein davor. Jesus sprach, heb den Stein weg, sprich zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, es stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Das der Bericht aus Johannes 11, 1 bis 45. Es ist so, dass Maria und Martha, die sind durchgeschüttelt worden von einem unerhörten Gebet. Sie sind aufgebracht gewesen und sie haben Jesus Vorwürfe gemacht. Sie haben gesagt, hey, wenn du da gewesen wärst, dann wäre der Lazarus, unser Bruder, nicht gestorben. Sie sind aufgebracht gewesen und innerlich zerrissen. Zerrissen eben zwischen Enttäuschung und Glauben wollen, zerrissen zwischen Resignation und Hoffnung. Und die Zerrissenheit, die gibt es doch auch in unserem Leben. Wenn Gebet nicht erhört werden, dann sind wir irgendwo noch immer in der Spannung zwischen Enttäuschung, dass ein Gebet nicht erhört worden ist, und der Erwartung, dass es Gott doch noch machen wird. Oder wir sind in der Spannung zwischen einem Frust und der Hoffnung, dass es doch noch geschieht. Oder zwischen der Spannung, dass wir der Ansicht sind, Jesus ist zu spät gekommen, und dass wir hoffen, dass er trotzdem noch kommt. Und in dieser Spannung, da sind eben auch Maria und Martha gesehen, und in dieser Spannung sind auch die Jünger gesehen. Sie sind in einer spannungsvollen Situation gesehen. Denn bei der Maria und bei der Martha war es so gewesen, sie haben den Boten geschickt und er ist zurückgekommen. Ohne Nachricht. Und mit dem Lazarus ist es immer schlimmer geworden. Und irgendwann ist er gestorben und sie haben müssen sagen, oh, okay, im Schein hat Jesus nicht wollen. Oder auch die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs und es kommt die Nachricht und eigentlich müssen sie sofort aufbrechen. Und was macht er? Er lässt sich Zeit, hat irgendwie alle Zeit von der Welt. 2 Tage lang wartet er und nachher macht er sich so langsam auf den Weg. Und die Jünger denken, ja, okay, Jesus weiss halt, dass der Lazarus nicht so schlecht zu Weg ist und wieder auf die Beine kommt. Und Jesus sagt, nein, er ist gestorben, er ist tot, er täuscht euch, und dann sagt er sogar noch, es ist noch gut so. Also die Jünger haben sich gedacht, ja hey, wo sind wir denn da? Also, die sind in einer spannungsvollen Situation gewesen. Haben Fragen gehabt. Und es ist ja nicht so, dass Jesus nicht hätte können heilen. Nein! Später macht er ja Wunder, wo weit über das ausgeht, wo Maria und Martha erbeten haben. Und es ist auch nicht so, dass es jemand so gewesen wäre, dass er den Lazarus nicht geliebt hätte oder dass er ihm nicht wichtig gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Es wird explizit gesagt, dass er Maria und Martha geliebt hat. Er ist sogar verrückt worden, als er gesehen hat, wie die traurig gewesen sind, dass der Lazarus tot ist. Und vom Lazarus wird gesagt, dass er ein Freund von Jesus gewesen ist. Und das wird jetzt auch nicht gerade von jedem gesagt. Also, es ist nicht so, dass Maria, Martha und der Lazarus von Jesus nicht geliebt worden wären. Und das ist auch in unserem Leben nicht so. Wenn in deinem Leben Gebet nicht erhört werden, ist nicht, weil du Jesus nicht wichtig bist oder weil er dich nicht liebt. Und es ist auch nicht so, dass du falsch gebetet hättest, auch wenn das vielleicht andere Leute behaupten würden. Und es ist auch nicht so, dass du zu wenig gebetet hättest, auch wenn du vielleicht den Eindruck hast. Nein, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Gott nicht auf unsere Gebete reagiert. Und die beste Variante ist die, dass er etwas Besseres parat hat für uns, als das, was wir von ihm erbitten. Das ist die allerbeste Variante. Und ich glaube, über die müssen sich nicht allzu viel erzählen, über die können wir uns alle freuen. Aber es gibt auch noch andere Gründe, warum Gott Gebet nicht könnte erhören. Nämlich, dass er Gebet auf eine andere Weise erhören möchte, als wir uns das vorgestellt haben. Und das ist ja bei der Maria und bei der Martha so der Fall gewesen. Sie haben die Vorstellung gehabt, Jesus kommt jetzt, und sie haben darum gebetet, dass der Lazarus geheilt wird. Und sie haben überkommen eine angespannte Wartezeit von 4 Tagen. Ein erfolgloser Kampf um das Leben von ihrem Bruder. Eine hoffnungslose Trauerzeit. Jesus, der nachher vorbeikommt und ihnen noch Vorwürfe macht. Und nachher am Schluss noch ein Erfen auf Friedenswunder. Um all das haben sie nie gebeten gehabt. Und so ist es zusammen, dass in unserem Leben Gott Gebet anders erfüllt, als wir uns das vorgestellt haben. Da hast du zum Beispiel sie, du bettest um schnelle Heilung. Und Gott erhört dein Gebet so, dass du im Spital vielleicht kannst ein Zeugnis sein für deinen Nachbar im Zimmer. Oder es kann sein, dass du bettest, dass Gott dir eine Nervensäge wegnimmt und dass du ihn los wirst und plötzlich gewünschst du einen neuen Freund. Oder du hast einen Partnerwunsch. Und Gott schenkt dir eine erfüllende Aufgabe. Oder du wünschst dir, dass Gott Schwierigkeiten ausräumt in deinem Leben. Sorgloses Leben. Und Gott schenkt dir, dass du daran wachsen kannst an diesen Sachen. Oder du wünschst dir, dass du selber kräftig und stark bist und ausdauernd. Und Gott erhört dein Gebet so, dass er dich einfach trägt in deiner Schwachheit. Es kann sein, dass Gott Gebet anders erhört, als wir uns das so vorgestellt haben. Und das ist bei Maria und bei der Martha so passiert. Und das kann es auch bei uns geben. Oder es kann sein, dass Gott Gebet zu einem anderen Zeitpunkt erhören möchte, als wir uns das vorgestellt haben. Dass sich einen anderen Zeitpunkt aussucht. Und das ist ja bei der Martha und bei der Maria auch so gewesen. Er hat das Gebet anders erhört, und er hat es später erhört. Und aus der Sicht von diesen beiden Frauen zu spät. Eindeutig zu spät. Und zwar für beide ist Jesus zu spät gekommen. Beide machen ihm den Vorwurf, wärst du rechtzeitig gekommen, wäre unser Bruder nicht gestorben. Sie haben den Eindruck gehabt, Jesus kommt spät. Und diesen Eindruck hast du vielleicht auch schon gehabt. Jesus kommt spät. Er ist zu spät gekommen bei mir, in meinem Leben. Ich denke da an die Beerdigung, die ich hatte letztes Jahr, von dem Bekannten, der mit dem Velo in die Seite von einem Auto reingefahren ist. Das ist eine Kreuzung auf offenem Feld, aber er hat ja nicht gut gesehen, eingeschränktes Gesichtsfeld, und er ist nicht runtergebraust und ist genau auf den Lastwagen drauf gefahren. Wäre er 2 Sekunden früher durch, wäre er vor dem Lastwagen durch, 2 Sekunden später wäre er hinter ihm durch, aber ist genau reingefahren. Und dann kann man doch sagen, da ist doch Jesus zu spät gekommen. Und ich kann euch sagen, die Angehörigen denken dort, dass Jesus zu spät gekommen ist. Und ihren Glauben haben sie so gut wie an den Nagel gehängt. Sie sagen, Jesus ist zu spät gewesen. Und das gibt es auch in unserem Leben. Dass man vielleicht denkt, Jesus ist zu spät. Der Fehler ist passiert. Kann man nicht mehr ausmerzen. Wäre doch früher gekommen, hat er eingegriffen. Oder eine Beziehung ist kaputt. Kann nicht mehr gerettet werden. Jesus ist zu spät gekommen. Die Türe, die sich geöffnet hat, die Chance, die sich geboten hat, ist vorbei. Hat mich Jesus darauf hingewiesen? Nein, jetzt ist sie wieder zu. Manchmal haben wir den Eindruck, Jesus kommt zu spät. Und den Eindruck haben Martha und Maria auch gehabt. Und zwar haben sie das Gefühl gehabt, es ist genau 4 Tage zu spät gekommen. 4 Tage zu spät. Und der Beweis, dass er zu spät gekommen ist, ist der Leichnam, der ja schon gestunken hat. Und sie sagen, hey, das ist ja eindeutig klar, du brauchst gar nicht mehr kommen, jetzt bist du zu spät. Und Jesus beweist ihnen das Gegenteil. Und macht das Wunder. Macht das Wunder. Denn Jesus kommt zum richtigen Zeitpunkt. Er kommt nicht zu spät. Er kommt einfach dann, wenn er den Eindruck hat, dass es dran ist zu kommen. Und ab und zu kommt er eben zu spät, weil wir in der Zwischenzeit etwas lernen müssen. Es gibt zusammen, dass wir in der Zwischenzeit, wo wir auf Gebetserhörungen warten müssen, etwas lernen müssen. Und ich kann euch sagen, ich glaube, viele Leute wollen mit Gebet eine Abkürzung machen. Und dann muss ich euch leider sagen, diese Gebete, die werden nicht erhört. Bevor, dass du das gelernt hast, was Gott dir hat wollen sagen. Die Abkürzungen, die lässt Gott nicht zu. Und ab und zu ist es eben so, dass ein Gebet nicht erhört wird, weil man noch etwas zu lernen hat. Und Maria und Martha müssen lernen, Glauben und Vertrauen. Weil x-mal kommt ja das Wort vor, Glauben und Vertrauen. Und es kann natürlich auch sein, dass uns Gott will vor Gebet schützen. Oscar Wilde hat gesagt, wenn uns Götter wollen strafen, dann erfüllen sie alle unsere Wünsche. Und so ist es zusammen. Es gibt Gebete, vor denen müssen wir bewahrt werden. Weil sie uns nicht gut tun. Weil wir es nicht handeln können. Und ein Beispiel ist ja der Bruce Almighty, oder? Der Film, oder? Wo er noch göttliche Kraft überkommt und da alle Heiderzeugs machen kann. Aber er hat es überhaupt nicht im Griff, oder? Das wächst ihm über den Kopf. Und so ist eben im Leben auch. Es gibt Sachen, Gebetserhörungen, vor denen müssen wir geschützt werden. Wenn wir zum Beispiel um Reichtum beten, wo uns nachher ein Fallstrick wird. Oder Erfolg, wo uns vielleicht stolz werden lässt und von Jesus abbringt. Oder es kann sein, dass eine Arbeitsstelle ist, wo wir unbedingt geben möchten. Aber es ist eine Stelle, die uns komplett überfordern wird. Und darum kommen wir sie nicht über. Oder ein Partner, den wir uns sehnlichst wünschen. Aber der Partner, der tut uns nicht gut. Und darum funktioniert es nicht. Oder ein Hobby. Irgendetwas, wo uns Gott will schützen davor. Und es ist ja so. Es gibt einmal Gebetsanliegen, die wir haben, vor denen muss uns Gott schützen. Und im Nachhinein, wenn du zurückschaust, musst du sagen, Gott sei Dank hat er mein Gebet nicht erhört. Und das könnte ich ja bei all diesen jungen Mädchen denken, wo ich gedacht habe, ja, das wäre ein Partner für mich. Ich muss doch heute sagen, Gott sei Dank hat Gott mir keins von denen geschenkt, oder? Sonst hätte ich ja so nicht heiraten können. Also, es gibt Gebete, wo man noch froh ist, dass Gott es nicht erhört hat. Und es gibt natürlich auch das, dass Gebet nicht erhört wird, weil es von Sünde geprägt ist. Von sündhaften Gedanken bestimmt ist. Und im Jesaja steht siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen schneiden euch von eurem Gott und euren Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es gibt sündhaftes Verhalten und Gebet, die von Sünden prägt sind, wo Gott einfach nicht erhört. Die blockieren Gebetserhörungen. Und so Gebete, die von Sünden prägt sind oder sündhaftem Verhalten, das ist zum Beispiel eben das Gebet, Herr, schenk mir, dass ich die Prüfung bestehen kann, weil ich habe keine Lust zum Lernen. Wird nicht funktionieren. Also wenn du Glück hast, aber nicht wenn du gesegnet sein willst. Oder du betest, Herr, schenk, dass der Betrug nicht auffliegt. Wird auch schwierig. Oder ich mache nichts für meine Gesundheit, aber ich möchte, dass ich topfit bin. Mach mich gesund. Auch wenn ich alles mache, was meine Gesundheit kaputt macht. Wird nicht funktionieren. Oder lass mich der Beste sein. Aber sicher besser als die anderen. Oder segne mich mehr als andere. Alles Gebet, wo Gott kaum erhören wird. Es gibt Gebet, wo einfach im Hintergrund sündhaftes Denken vorhanden ist und die werden nicht erhört. Kann ein Grund sein. Aber es ist eben nicht so, dass jedes Gebet, das nicht erhört worden ist, die Ursache dort hat, dass irgendwo noch ein sündhaftes Verhalten in deinem Leben ist. Das ist eben auch nicht so. Aber das wird oftmals so weitergehen. Und nicht einfach nur mal dazu mal, sondern auch heute. Wir haben in Mattwil, in meiner vorhergehenden Gemeinde, haben wir eine Missionarin gehabt, die eine Top-Arbeit geleistet hat Lateinamerika und sie hat Darmkrebs gehabt. Nachher hat sie Ableger gehabt, sie hat Lungenkrebs gehabt. Wir haben gebetet, wir haben gefastet. Es ist nicht besser geworden. Sie hat eine Chemo machen, operieren und das, die ganze Palette, die es gibt und so. Und von ihren treuen Unterstützern, die sie finanziell bereit haben und auch im Gebet, hat sie nicht nur von jemandem gehört. Du, ein Missionar kann nicht krank werden. Er ist ja im Auftrag von Gott unterwegs. Und wenn du krank bist, dann muss irgendwo noch eine Sünde in deinem Leben sein. Stellt euch mal das vor. Das stimmt nicht. Stimmt nicht bei dieser Frau. Die hat alle Varianten gehört. Warum, dass sie nicht gesund werden könnte. Und die momentan ist sie im Dienst. Also, ist eigentlich nicht vollständig geheilt. Auch so etwas Spezielles. Nicht vollständig geheilt, aber der Tumor wächst nicht mehr im Moment. Und sie kann ihren Dienst tun und in Südamerika eigentlich unter widrigsten Umständen und so und grössten Belastungen und sie macht es einfach. Es funktioniert. Es gibt einen Haufen Gründe, warum das Gott Gebet nicht erhört. Und es gibt noch mehr, als ich euch gesagt habe. Und letztlich muss ich euch sagen, es gibt es auch, dass man nicht weiss, warum Gott Gebet nicht erhört. Und dann ist gut, wenn man aufhört zu fragen, warum. Weil es bringt nichts mehr. Wenn du dich geprüft hast und dich gefragt hast, ist Sünde in meinem Leben, dass Gott mein Gebet nicht hören kann. Wenn du dich gefragt hast, ja, was wird mir denn Gott sagen durch unerhörte Gebete in meinem Leben? Gibt es etwas, was ich lernen muss? Und du hast keine Antwort darauf. Oder wenn du keinen Grund siehst, wieso dass Gott später solche Gebete auf andere Weise erfüllen, dann hat es keinen Sinn mehr zu fragen, warum. Es bringt nichts mehr. Dann ist nicht mehr Zeit zum Fragen stellen. Sondern dann kommt der Moment, wo du dir von Gott eine Frage musst stellen. Nämlich die Frage, glaube ich, auch wenn Gott meine Gebete nicht erhört? Vertraue ich Jesus, auch wenn er meine Gebete nicht erhört? Und Jesus hat die Frage der Martha direkt gesagt. Er hat gesagt, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hat er gefragt, ob der Lazarus noch nicht aus dem Loch rausgekommen ist, wo er noch tot war. Fragt er, glaubst du das, was ich dir sage? Vertraust du mir? Und ich glaube, das ist die Frage, die Jesus allen Menschen stellt. Die stellt er ja eigentlich allen in diesem Text. Das bestimmende Wort in diesem Text, das ist Glauben. Denn jetzt könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du würdest die Macht der Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubtest? Sie sollen alles miterleben und glauben. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie gesehen hatten, was er tat. Also das bestimmende Wort in diesem Text ist Glauben. Glauben. Und so stellt uns eigentlich Jesus mit diesem Text die Frage, glaubst und vertraust du mir, auch wenn dein Gebet nicht erhört wird? Und das hat Martha gemacht. Sie hat mit Ja geantwortet. Und das Ja bei unerhörten Gebet, das ist echte Anbetung. Dann bringt man zum Ausdruck, du bist wichtiger als alles in meinem Leben. Sogar wichtiger als mein unerhörtes Gebet. Man sagt, du bist mir wichtiger als das, was ich da aufgeschrieben habe. Das Gebet, das mich umtreibt, das mir keine Ruhe lässt. Ein unerhörtes Gebet, das mein Leben bestimmt, das immer wieder mal vorbeikommt und mir Angst macht. Du bist mir wichtiger. Das ist Anbetung. so führt eigentlich ein unerhörtes Gebet zu Anbetung. Und bei wem man das eigentlich sehr gut sieht, das ist der Hiob. Beim Hiob ist doch so, das ist ein gesegneter Mann gewesen. Und hat einen Haufen Gebetserhörungen erlebt. Und dann sagt der Teufel zu Gott, ja, aber denk mal, wenn der Hiob mal keine Gebetserhörungen mehr erlebt, dann kannst du dann schauen, wo er bleibt. Das heisst, der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Gesicht absagen. Könnt ihr euch vorstellen? Der Hiob hat schon betet. Nach jeder Hiobsbotschaft, die da an ihn angelangt ist, hat er doch betet. Und nicht betet, Herr, wenn die schon verändert sind, dann verschon meine Knechte. Und wo der Knecht nicht verschont hat, oh, verschont doch meine Kamele. Und wo der Kamel nicht verschont hat, verschont meine Kinder. Und wo der Kind nicht verschont hat, verschont mein Haus. Verschont meine Gesundheit. Und alle Gebete sind nicht erhört worden. Alles unerhörte Gebete. Und er ist an den Punkt gekommen, wo jeder kommt, der unerhörte Gebete im Leben hat, wo du dich fragen musst, glaube ich trotzdem? Ist mir Gott wichtiger als all das, was ich eigentlich von ihm erbitte? Bete ich an, wenn ich alles verloren habe? Und die Frau sagt zu ihm, nein, mach's nicht. Sie sagt, sag Gott ab und stirb. Und unerhörte Gebete sagen das uns eigentlich auch. Sag Gott ab und stirb. Stirb geistlich. Bringt nichts mit Gott. Und steht weiter. Aber der Hiob hat das nicht gemacht. Der Hiob hat trotzdem arbeitet. Und er ist den Weg gegangen von unerhörten Gebet zur Anbetung. Und diesen Weg bin ich auch gegangen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Oder zur zweiten Variante von der Predigt. Da hat mich vielleicht das letzte Mal nicht ganz richtig verstanden, oder ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Und ich gesagt habe, was sollen all die Opfer der Predigt von Christian? Und ich daraus gezogen habe, es ist die Liebe, die Gott uns zeigen möchte. Und du musst die Leute dort zum Ahrtal lieben. Irgend aus einem Grund bin ich ja da. Ich habe am Sonntag gemerkt, ich bin nicht aus diesem Grund da, weil ich ein Siebensiech bin. Ein Baselbieter Siebensiech. Das bringt euch vielleicht nicht so weiter. Ich bin da, weil ich genau so mit zerbrochenen Sachen in meinem Leben kämpfe wie dir. Und eins tue ich euch sagen heute. Eine Gebetserhörung oder ein unerhörtes Gebet. Und weil ihr euch zum Fenster ausgelehnt habt ein bisschen, und ich das als Zeichen genommen habe, lehne ich mich ein bisschen zum Fenster aus. Ich habe seit 20 Jahren leide ich an einem Reizdarmsyndrom. Das ist eine psychosomatische Krankheit. Und wie das so mit psychosomatischen Krankheiten ist, der psychische Teil ist nicht ganz so einfach. Weil man kämpft mit etwas, was man ja nicht sieht. Und die Leute sagen dann je nachdem, ja hey, tu doch nicht so blöd, oder? Und es ist etwas, wo natürlich so ein bisschen schambehaftet ist. Das erzählt man nicht jedem. Und ich erzähle es eigentlich auch niemandem anders so, direkt. Aber ich sage es heute, ich verschone euch mit den Details, weil ihr wollt ja alle noch zu Mittag essen. Aber es ist ja so, um euch das ein bisschen vorstellen, wie das ist oder mit was, dass man dann so kämpfen tut. Es ist so der Zustand, wie du dich fühlen würdest, vor und nach einer Darmgrippe. Immer so ein bisschen alles so ein bisschen unsicher und so, alles ein bisschen ungewiss. Das gibt eine gewisse Verunsicherung. Also Verdauung ist nie normal. Das ist einfach so. Das Immunsystem, das leidet leicht darunter. Und darum habe ich immer einen Haufen Freunde zu Gast, nämlich Viren, die umschwirren. Die sind immer bei mir zu Gast. Das ist ja schön, da hat man einen Freund, oder? Ich könnte natürlich einen Führer schreiben über öffentliche WC. Das kann ich euch auch gut machen. Ich weiss auch ganz genau, wie es ist, wenn die dann plötzlich in den Büsch schlagen müssen. Weniger hebende Aussichten, also das kenne ich alles. Ich weiss auch, wie es ist, wenn du zur Nacht mit Krämpfen aufwachst und nachher musst du halt einmal aufs WC sitzen und dann vielleicht zwei, dreimal zur Nacht. Und am Morgen stehst du dann auf und bist ganz leicht durch den Wind und musst dir ein bisschen ins Leben zurückkämpfen. Das sind alles so Sachen, die ich kenne. Das Ganze finde ich sehr demütigend, weil ich merke, also ich habe es ja nicht im Griff, oder? Das ist eins von der Schwierigkeiten. Und ich habe eigentlich das Leben gerne im Griff. Das kann ich euch sagen. Also das ist etwas, was ich vielleicht immer noch ein bisschen am Lernen bin. Ja, und das Ganze hat mich gerade am Anfang, hat mich das sehr stark umtrieben. Ich bin dort noch im Studium gesehen, wo das so richtig zum Tragen gekommen ist. Und das hat mich wirklich umtrieben. Hey, was ist eigentlich? Wieso greift Gott nicht ein? Wieso bei mir? Wieso bei anderen hört der Gebet und bei mir nicht? Und das ist immer gleich. Wieso ist das so in meinem Leben? Gibt es Gott überhaupt? Kann ich überhaupt jemals in den Dienst gehen? Funktioniert doch alles nicht. Ich bin natürlich in Behandlung gesehen. Ich bin auch nicht ganz verblödet. Ich habe gesagt, gut, das müssen wir vielleicht seelsorglich aufschaffen. Der psychische Teil, damit ich weiss, was denn mich umtreibt, oder? Wie bei Seelsorge gesehen, haben die Besten ausgesucht. Der Ernst Gassmann. Der Markus Müller, der nachher Direktor geworden ist. Also wirklich, Top-Leute, die haben mir nicht können sagen oder mit mir zusammen herausfinden, was jetzt da der Grund wäre, seelsorglich. Keiner gefunden, also keine Antwort. Ich habe natürlich auch das Gebet von den Ältesten in Anspruch genommen. Nicht nur einmal, das Bratteln einmal, das Martalen einmal, zweimal. Es ist nichts passiert. Keine Wirkung. Ich bin natürlich von Doktor zu Doktor gegangen, haben zu allen Spezialisten, oder? Also ich habe das ganze Repertoire gemacht, bin bei allen gesehen, alles ausprobiert, alle Medikamente durchprobiert und dann haben sie gesagt, ja, aber haben wir denn noch das, wir haben den Zell und so. Alles nichts genützt und du hast gemerkt, sie schieben die immer ab, oder? Von einem zum anderen und so. Alle Untersuchungen gemacht, haben dich auch zum Teil noch ganz lustige Sachen gegeben. Zum Beispiel haben sie Magenspiegel gehabt, Darmspiegel gehabt, aber noch nicht mit Vollnarkose, sondern du hast noch der Praxisassistentin hast noch einen guten Tag sagen, oder vorher, was ich jetzt, also ganz ehrlich gesagt, sehr peinlich gefunden habe. Aber lustig ist gesehen, dass ich nachher ein paar Monate später bin ich am Geburtstag eingeladen gesehen. Dann sage ich zu dieser Frau vis-à-vis, du, die kenne ich auch von einem. Dann sagt sie, ja, ich arbeite beim Dr. Vögeli. Dann sage ich, ja gut, dann kennt ihr mich ja von innen, ja. Also, das ist so ein bisschen der lustige Teil. He? Im Nachhinein ist das noch ein bisschen lustig. Ist nicht immer so. Ich habe natürlich gemerkt, die Doktor schieben die von Mal zu Mal weiter und so, alle Mittel ausprobiert, nichts hat geholfen. Nachher sind sie natürlich übergegangen zu Sachen, die über Schulmedizin ausgehen. Irgendwelche so Kults, esoterisches Zeugs, das sie dran drehen wollen, jeder. Ja, meiden noch etwas und so. Und ich kann euch sagen, ich weiss es nicht, ich bin ja nicht so der Freak für so Okkults und so, aber ich habe eigentlich immer, ich hätte können wetten, die Mittel hätten gewirkt. Ich hätte können wetten, die wirken bei mir. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich will das nicht, das mache ich nicht. Lieber krank bleiben, als so etwas machen. Dann bin ich ja krank geblieben. Und da die Doktor ja eben immer wieder abgeschoben und so, und alle nicht mehr so recht weiter gewusst, dann sagt so, jetzt, so ein bisschen auch übergebracht, du bist ein bisschen ein Simulant und so, das tue nicht so dumm und so, ne? Und sagt so, jetzt könnte man die Kappe blasen. Wir sehen ihn nicht mehr. Ich gehe nicht mehr zu einem Doktor. Und die ganze Sache rolle ich nicht mehr auf. Habe ich mit Gott eine Abmachung gemacht, bis dass jemand auf mich zukommt und mir sagt, es gibt eine neue Behandlungsmethode, die koscher ist. Und dann bin ich mehrere Jahre habe ich nichts mehr gemacht und so, und fertig. Und dann ist der Dr. Bärli gekommen und gesagt, er wüsste von jemandem. Ich habe dann mit ihm mal irgendwie wegen einer Grippe und so, bin ich auf das Thema gekommen und dachte, ja, ich erzähle ihm es mal, damit er jetzt Bescheid weiss. Also der Hausarzt. Und nachher hat er gesagt, ja, wir müssen Frau, in Bern oben, die haben so eine ganz neue Therapie mit so Spritzen und so. Und ich dachte, ja gut, also dann gehe ich mal auf das Bern rauf. Und das mache ich, nehme ich als Zeichen, bin auf das Bern raufgegangen. Und sie hat gesagt, der Saatmeister, ich habe gesagt, ja, alles nicht geholfen. Ja, aber da bringen wir schon an, ja, wir werden dann noch staunen und so. Dann hat sie wieder alle Untersuchungen gemacht und so, wie das ist. Dann hat sie mir mal eine Diät verschrieben. Dann habe ich mal eine Diät gemacht, 3 Wochen, 10 Kilo abgenommen und so, nicht? Und nachher ist sie gekommen bei der zweiten Behandlung und gesagt, so, jetzt machen wir so eine Spritzentherapie über mehrere Mal. Dann habe ich gesagt, ja, sehe, aber ich komme da nicht. Ich komme 1,5 Stunden vom Durchgang. Also, ich komme da nicht alle 14 Tage vorbei, kann Spritzen und abholen. Dann hat sie gesagt, also, okay, dann hauen wir das Zeug gerade heute rein. Dann hat sie mir, 28 Spritzen, hat sie mir gesetzt, mit so einer langen Nadel. In alle Körperöffnungen, die ihr euch vorstellen könnt. Unter dem Augenlid auf, in die Nase rein. Also, ich musste die Luft anheben. Und nachher, als ich heim bin im Zug, dann dachte ich, wieso schauen mir die alle so komisch an? So, ne? Als ich daheim angekommen bin, habe ich gesehen, dass der ganze Kopf ist natürlich rot war von den Einstichen, was das Blut rausgekommen ist so langsam. Nicht? Also, und nachher, was hat es gebracht? Natürlich nichts. Nichts gebracht. Und auch sie hat am Schluss hat mich halt auch wieder abgeschoben. Und dann habe ich zwei Entscheide gefällt. Zwei Entscheide habe ich gefällt. Ich lass mich von dieser Krankheit nicht bestimmen. Die bestimmt nicht mein Leben. Ihr mögt euch besinnen am Predigt, wo ich gesagt habe, es gibt Sachen, die haben dich fest im Griff, aber sie müssen dich nicht bestimmen. Ich lass mich nicht bestimmen von dieser Krankheit. Und ich bete Jesus trotzdem an. Egal. Wenn er mein Gebet nicht erhört, ist mir gleich. Da kommt mich nicht an. Ich bete ihn trotzdem an und ich gehe einfach meinen Weg. Und wisst ihr, dort finde ich eben eine grandiose Stelle, ist dort im Buch Daniel oder beim Nebukadnezar, wo die 3 Freunde sagen, unser Gott kann uns bewahren vor dem Feuerofen. Und wenn er es nicht macht, beten wir dich trotzdem nicht an. Basta. Und das ist eigentlich mein Slogan. Das ist mein Umgang mit unerfüllte Gebet. Da habe ich jetzt heute mit euch geteilt. Nicht, weil ich irgendwie so scharf bin auf Seelenstriptease oder überhaupt nicht. Das müsste ich gar nicht haben. Ich habe heute geteilt mit euch in der Hoffnung, dass wir vielleicht einfach connecten miteinander. Dass ihr merkt, ich leide auch an unerfüllten Sachen. Ich bin kein Siebensich. Alltag Gebetserhörungen erlebt. Und du hast vielleicht auch Gebetssachen, Gebet, die nicht erhört worden sind in deinem Leben. Wo du kämpfst damit. Wo dir Mühe machen. Wo dich vielleicht durchschütteln in deinem Leben. Wo die Glauben in Frage stellen. Wo du nochmal kurz davor bist, zu sagen, nein, es bringt alles nicht. Gott will nicht, Gott kann nicht. Es ist alles eine Illusion. Und dann stehst du eben vielleicht auch vor der Frage, wie gehst du mit dem um? Glaubst und vertraust trotzdem. Auch wenn deine Gebete nicht in Erfüllung gehen. Ja, wenn du Jesus eben gleich möchtest, an erste Stelle setzen und arbeiten, dann kannst du das mit deinem Leben, mit dem, was du machst, bezeugen. Und du kannst zu ihm sagen, hey, egal, was passiert, du stehst bei mir an erster Stelle. Dein Wille soll geschehen. In meinem Leben. Nimm mein Leben. So wie es ist. Auch mit dem unerhörten Gebet. Und führ du mich. Erzieh und bewahr du mich. Ich bin bereit, auf den Zeitpunkt zu warten, wo du kommst. Oder ich erwarte, dass du nochmal eingreifen wirst. Und bis das der Fall ist, bete ich einfach weiter. Und bis das der Fall ist, bete ich dich an.